mal hier anfangs gehalten werden und dann eine leichte Verschriftung darüber. Die kommen dann auch in den Verteiler bzw. sowieso in den Ordner für den Handapparat. Und letztlich wollte ich noch erwähnen, dass, weil es letztes Mal sich so wenig Leute gemeldet hatten, die irgendwie gesagt haben, dass sie Vorkenntnisse der indischen Philosophie haben, werde ich jetzt fürs nächste Mal noch, also bevor die nächste Sitzung beginnt, so eine kleine Rundmail schicken mit einer Einführung, so einem groben Abriss der indischen Philosophiegeschichte, die ich vor ein paar Jahren mal geschrieben hatte. Aber ich denke, das ist vielleicht ganz gut, da gibt es in die verschiedenen indischen Schulen Systeme skizziert und nur damit es Überblick gibt, jetzt auch zu wissen, wo der Yoga jetzt, wo wir jetzt hier waren, wenn er erstmal einzuordnen ist. Gut, ja, gibt es diesbezüglich noch Fragen?
Ja, okay, also dann ist das klar, wer es digital will hier. Sonst gibt es fast alles auch abgezogen im Handapparat, Böhler, Lesesaal, NIC, Philosophisches Institut. Gut, vielleicht noch jetzt zum ersten Protokoll. Protokolle bitte auch einmal, wie die Protokolle halten. Es sind auch noch ein paar Termine offen, also überlegen Sie sich, Sie können zur nächsten Stunde, also zu dieser Stunde, nächste Stunde auch noch ein Protokoll haben. Da hat sich noch niemand eingetragen. Also am Ende der Stunde können Sie nochmal rauskommen. Es gibt noch einige wenige offene Termine für mögliche Protokolle. Die Protokolle werden auch einmal mir abgegeben, einmal in den Handapparat gelegt und dem Christian und mir digital zugeschickt. Die Protokolle nicht länger als 10 Minuten. Ich muss sonst abbrechen, damit wir sonst nicht durchkommen mit dem Stoff in dem Semester. Also 10 Minuten Protokoll und dann circa auf 7 Seiten ausarbeiten und diese ausgearbeitete Version eben dann kommt in den Handapparat bzw. wird digital verschickt. Ja? Okay, jetzt haben wir das erste von der Sabine Müller.
Guten Morgen noch einmal von meiner Seite. Ich werde jetzt die erste Stunde der Woche
laut
kurz zusammenfassen. Wir haben uns damit beschäftigt, Unterschiede zwischen indischer Philosophie und westlich-abendländischer Philosophie, wenn man das mal so grob sagen darf. Und dabei haben wir gesagt, wir müssen aufpassen, dass man auch nicht ins Esoterische abrutscht, weil oft, wenn man von Indien spricht, hat man vielleicht solche über spirituellen, esoterischen Vorstellungen, aber darum soll es nicht eben nicht gehen. Einer dieser wesentlichen Unterschiede, den wir schon am Anfang erwähnt haben, ist die Art der Überlieferung. Zum Beispiel wird bei uns im griechisch geprägten Kulturraum das Klangliche nicht so sehr geschätzt, beziehungsweise wird nur eine schriftliche Überlieferung sozusagen als wertvoll angesehen oder wird überhaupt gezählt, während in der indischen Philosophie auch die orale Tradition einen großen Stellenwert erhält. Wie gesagt, von den Griechen haben wir überhaupt ziemlich viel übernommen anscheinend, denn schon Aristoteles hat das Semantische, eben die Bedeutung, das Begriffliche der Menschen zugeordnet und das Lautliche, Phonetische eher den Tieren. Andererseits müssen wir aber auch sagen, dass in vielen Kulturen Götter in Tiergestalt auftreten. Das heißt, das ursprünglich Animalische hat dort eine große Bedeutung. Denn eben bei uns im Abendland sozusagen ist der Intellekt, Ratio, Vernunft, dasjenige, was den Menschen zugeordnet wird und am höchsten steht. Wenn wir in der indischen Philosophie, denken wollen, müssen wir auch über große Zeiträume denken. Also nicht nur 5 Jahre, 10 Jahre, sondern eigentlich sogar tausende Jahre. Das heißt auch, dass der Wert einer Philosophenanschrift natürlich auch nach vielen Jahrhunderten noch bestehen bleibt, im Vergleich zu beispielsweise einem chemischen Text, einem Text über Geschichte oder Mathematik, der sich natürlich mit der Zeit abnutzt, könnte man sagen, und unaktuell wird. Ein ganz zentrales Konzept, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist die Gelassenheit. Und diese Gelassenheit könnte man auch als Schritt zurück bezeichnen, was wir im europäischen Denken zum Beispiel als Selbstreflexion sehen. Im Indischen, also in der indischen Philosophie, wird das aber auch körperlich gedacht. Das heißt, wir haben sozusagen eine Differenz in diesem Schritt zurück zwischen dem Ich und dem Mich oder dieses Selbst bezüglich der Pronomen bezüglich in vielen Sprachen. Also wir können auch im Englischen sagen, das I und Me oder auch in anderen Sprachen. Und da gehe ich einen Schritt zurück, der einen ganz wesentlichen Punkt in der indischen Philosophie darstellt, wenn wir das Leben anders betrachten, als wir es gewohnt sind. Und steigen auch aus diesem Fluss sozusagen, aus diesem ständigen Voranschreiten, das für die Wissenschaften typisch ist, wo Wissen aufeinander gehäuft wird sozusagen und immer weiter produziert werden soll. Während wenn man aus diesem gesamten Topf aussteigt sozusagen, sich das Leben auch anders darstellt. Eine wichtige Schrift, auf die wir uns eben beziehen werden in dieser Vorlesung, ist das Yoga Sutra von Patanjali. Sutra bedeutet Faden, das heißt sozusagen ein Leitfaden, das sind Merksätze. Diese Schrift ist ca. 2000 Jahre alt, wenn man bei der indischen Philosophie da immer nicht, also das ist oft schwer, genaue Daten anzugeben, aber ca. eben. Und die Gelassenheit, die ich da eben schon erwähnt habe, die kommt da sehr wichtig vor. Das Konzept Vairagya, also das ist das Wort, um das geht, wobei es wiederum schwer ist, mit einem einzigen Wort zu besetzen. Ich habe schon gesagt, Gelassenheit, Schritt zurück, Reflexion, das sind alles Möglichkeiten, das zu erfassen oder zu versuchen. Und dazu kann man auch sagen, dass es eben, wie ich schon erwähnt habe, schwierig ist, das mit einem Wort zu erfassen. Wobei wir eben in unserer abendländischen Kultur sehr stark eine symbiotische Perspektive einnehmen, das heißt eine zeitliche Perspektive. Jedes Ding bedeutet für uns oder Philosophen, Philosophinnen hier, nicht nur es selbst, das Ding selbst, sondern auch, dass dieses Ding ein Zeichen für etwas anderes ist. Die Realität ist dann auch sozusagen ein Zeichen. Im Unterschied dazu gibt es im asiatischen Raum auch eher eine mediale Perspektive, eine somatisch-körperliche Perspektive. Das heißt, dass der Körper als etwas begriffen wird, das auch als Medium fungiert. Das heißt, das Übertragen von Informationen vorliegt. Das könnte eine Erklärung dafür sein, dass sich zum Beispiel Inder, Inderinnen oder Menschen aus China besonders hervortun jetzt in unserem Medienzeitalter und ihnen der Umgang mit diesen Medien scheinbar leicht fällt und sie da sehr erfolgreich sind. Denn in den asiatischen Philosophien ist es so, dass auch der Körper eben so als Medium begriffen wird und der Körper tut das, was bei uns die neuen Medien tun, also beispielsweise das Internet.
Also zum Beispiel, das wird dann eben sehr oft esoterisch interpretiert, Telepathie, ganz wörtlich. Telepathie, der indische Körper kann solche Dinge, er kann Signale senden, er kann Signale lesen, auch von sehr entfernten Objekten und ist in diesem Sinne durch und durch medial telegen, könnten wir fast sagen. Ein telegener Körper.
Indisch begriffenen Körper, der von unserem Körperbegriff, also der westliche, abendländische, wiederum von den Griechen herkommt, die sozusagen die Hülle erfunden haben, das heißt die Begrenzung, die Umgrenzung eines Körpers selbst, das Ausfüllen eines Raumes. Das heißt, zum Beispiel, wir haben das euklidische Verständnis eines Raums, den wir in der Mathematik haben, während zum Beispiel in der indischen Philosophie das kein Selbstverständnis ist. Und auch wenn wir an die Physik denken, zum Beispiel, also ich bin der Physikerin, also bitte korrigiert mich, dass jetzt so nicht stimmt, aber als Beispiel ist mir der Atombau eingefallen. Zum Beispiel bei früheren Atommodellen war es ja noch so, dass alles einen fixen Platz hat, es gibt Schalen, genau in denen sind zum Beispiel die Elektronen angeordnet, während heute, wenn ich so richtig gibt es ja eigentlich auch eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt zum Beispiel auch, dass Elementarteilchen nicht ganz fixiert sind in einem Raum oder dass ein Atom auch nicht ganz komplett festgelegt ist und an einem Ort lokalisierbar ist. Das heißt, die Physik hat diese Vorstellungen der Begrenzung eines Körpers und des Raums eigentlich auch schon recht früh über den Haufen geworfen. Das ist recht früh, schon im 20. Jahrhundert, wie ich das heute eine weitere Schrift, die es beschäftigen wird, ist von Heidegger, auch heißt es ganz einfach die Gelassenheit und schönes Büchlein. Es geht nämlich da, also Heidegger bezieht sich auf unsere damals hochtechnisierte Gesellschaft. Und diese hochtechnisierte Gesellschaft zeigt sich für ihn darin, dass alles ständig verfügbar ist. Das heißt, alles steht immer und überall zur Verfügung. Er gebraucht dafür das Bestell. Als Beispiel, heute können wir natürlich das Handy nehmen, weil da sind wir immer und überall erreichbar, wenn wir uns wenn wir es nicht ausschauen. Das heißt, das zeigt sich zum Beispiel auch in der kapitalistischen Gesellschaft. Ein dauerndes Reden sozusagen, wo kein Inhalt mehr. Und die Möglichkeit, da zurückzutreten wiederum, erlaubt uns, das andere zu sehen und eine neue Sicht darauf zu gewinnen. Eben dadurch, dass wir auf diese Gelassenheit heraustreten aus dem System. Wobei man auch sagen muss, dass dieses System eben, dieser Technik und dieser Technik selber, sehr schwer für uns überhaupt noch zu kontrollieren, weil es wirklich schon ein eigenes entwickelt, also dass es da jetzt vernetzt ist, dass es schwer von einem Menschen oder auch von ein paar wenigen überschaut werden kann. Ich muss aber auch sagen, dass Heidegger selbst die Technik ist nicht so als Sündenbock abstempelt, sondern in ihr auch Möglichkeiten sieht, das Verhältnis zu Menschen neu zu konzipieren. Wir sind dann auch noch kurz darauf zu sprechen gekommen, das Verhältnis zwischen Körper und Geist oder Körper und Seele in indischer Philosophie und der westlichen Philosophie ist, wobei diese Trennung an sich schon eigentlich nur auf unsere Sichtweise zutrifft. Aristoteles hat zum Beispiel die Anima schon gesagt, das Denken braucht kein Organ, das heißt, das Denken ist das rein Geistiges. Während in der indischen Philosophie das Denken schon auch ein körperlicher Akt ist, also noch organisch ist. Es findet statt sozusagen, also ein Städte, lokal. Im Gehirn, gut, ist auch ein Ort, kann man sagen. Das heißt auch, dass diese Leib-Seele-Probleme möglicherweise für indische Philosophie sich gar nicht so sehr ergeben wie bei uns. Und zum Schluss haben wir noch einen Text erwähnt, der uns beschäftigen wird, und zwar von David Gordon White, The Alchemical Body. Er ist sozusagen Strahlentheoretiker, was es ja in der Physik natürlich gibt und wiederum in der Philosophie dann vielleicht ein bisschen schief angeschaut werden könnte, das klingt jetzt so esoterisch, aber es hat sogar zum Beispiel Karl Kegel und Husserl auch die Strahlenmetapher verwendet. Das Strahlen kann man eben in dem Sinne wieder sehen, dass etwas einen weiten Raum einnimmt und weit aus sich heraus wirksam bleibt. Und da beziehen wir eben auch die Konzeption des Körpers, der ausstrahlt und wie wir in unserer Übersicht auch haben, ausgelassen, also der ausgelassene Körper ist. Danke.
So, also ich mache das Danke sehr. Es war zeitlich auch gerade 10 Minuten, habe ich gesehen, ich habe ja ein bisschen später, also möglichst kompakt. Von meiner Erfahrung hat sich das bewährt, dass Sie dadurch eben nochmal hineingeholt werden in das, was die letzte Stunde gesagt wurde, sodass wir jetzt direkt hier wieder anschließen können bei dem Gesagten. Das erste noch einmal ein Hinweis, das ist auch auf meiner Website, dass hier dieses Link zum Sanskrit Englisch-Wörterbuch ist für Sie vielleicht ganz wichtig. Sie müssen eben unten schauen, dass Sie auf Advanced Research gehen und eingestellt haben Roman Unicode. Dann können Sie das englische Wort hineingeben online und Sie bekommen dazu das in Roman Unicode, also für uns lesbar, wenn Sie auch keine Indologen sind, die Übersetzung in Sanskrit. Also das ist ein sehr brauchbares, sehr empfehlenswertes Online-Wörterbuch, das auch sehr umfangreich ist und auch von Indologen verwendet. Gut, damit haben wir eigentlich jetzt mal die Einleitung zu dieser Vorlesung beendet und werden jetzt in Media Res hineinstürzen. Wir haben schon gesagt, dass ich beginnen werde heute mal mit der Frage, wie taucht das Wort Gelassenheit im Kontext einer der klassischen Schriften der indischen Philosophie, eine der sechs orthodoxen Schulen in der indischen Philosophie eines der Darshana, nämlich in den Yoga-Sutren von Patanjali. Ich werde hier mal ein Arbeitsbuch verwenden, eben von Shriram. Davon haben Sie auch die Einleitung im Handapparat liegen. Das ist eben eine Übersetzung. Ich selbst bin ja von einer Schule, wenn man so will, einer sehr orthodoxen Lesart von den Yoga-Sutren von Patanjali. Ich selbst, vielleicht nochmal zur Wiederholung, bin ja fast drei Jahre in Indien gewesen und habe von Desikachar, dem Sohn von Krishnamacharya, selbst auch Yoga gelernt bekommen. Und Shriram, den ich hier verwende, das ist eigentlich der im deutschsprachigen bekannteste Yogalehrer aus dieser Schule von Desikachar Krishnamacharya. Und diese Schule stützt sich eben wieder ganz stark auf die Urschrift, wenn Sie so wollen, des Yoga. Das ist eben nicht irgendwie Shivananda 19. Jahrhundert, sondern wir sind hier vor 2000 Jahren zurückversetzt, damals, als zum ersten Mal systematisch die Yoga-Lehren niedergeschrieben wurden in den Yoga-Sutren von Patanjali. Das Buch hat ganz synoptisch mal betrachtet 4 Kapitel. Worauf ich heute eingehen werde, das ist vor allem die ersten Abschnitte, die ersten 16 kurzen Merksätze, Sutras, wie wir gehört haben, aus dem ersten Kapitel dieses Buches. Ja? Das Buch von Patanjali beginnt zuerst, das Yoga Sutra 1 ist eigentlich ein Satz, in dem gesagt wird, dass der diese Termini niedergeschrieben hat, auch befugt ist, das niederzuschreiben, weil der erste Satz von den Yoga Sutren sagt so viel wie: Hier ist jemand, der das, worüber schreibt, schon erfahren hat. Also so würde ich übersetzen. Es beginnt mit jemandem, der selbst. Das heißt, ganz wichtig, das heißt, die Yoga-Sutren sind keine Glaubenslehre, sondern die Yoga-Sutren sind, so beginnt das Yoga, ein auf Wissen basiertes Wissen. Das heißt, es ist kein Wissen, das in irgendeiner Weise Offenbarungswissen ist, im Sinne der Offenbarungsreligionen, sondern es ist ein, so müssen wir übersetzen, sagt das erste, ein auf Erfahrung basierendes Erfahrungswissen. Also wenn man will glauben, muss man hier nur so viel, dass der das schreibt, einen wahren Satz produziert hat mit dem, dass das, worüber er hier schreibt, von ihm selbst eine Erfahrung ist und etwas erfahren ist. So dass er eigentlich diese Erfahrung, die vorher immer nur oral mitgeteilt wurde, jetzt auch in schriftlicher Form festhält. Und natürlich sehr lange nur in kleinen Kreisen zwischen dem Lehrer und dem Yoga-Schüler, auch den Yoga-Schülerinnen, das wird ein eigenes Thema sein. Krishnamacharya zum Beispiel war im 20. Jahrhundert, also erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, einer der ersten Yoga-Lehrer in dieser Tradition, die von vornherein Frauen unterrichtet haben, was damals unüblich war. Heute sind bei Desikachar wesentlich mehr Frauen Yogalehrer als Männer. Also das Verhältnis ist ganz eindeutig zugunsten der Frauen ausgefallen. Aber das wird ein eigenes Thema sein, das uns später mal beschäftigen wird. Also damit, es beginnt mit jemandem, der sagt, das, was ich hier euch lehre und mitteile, ist etwas, was ich selbst, um es griechisch zu sagen, gesehen habe. Auch sanskritmäßig, Wissen heißt auch hier, ist eng verwandt mit Sehen. Das heißt, erfahren heißt, ich selbst habe es gesehen. Und es wird ganz wichtig sein, was dieses Gesehen haben bedeutet. Jetzt, nachdem er so angefangen hat, Patanjali, wenn es eine Person war, ist gleich in Yoga Sutra 1.2, und da sehen Sie oben mehr oder weniger die Definition von Yoga Sutra. Also wenn Sie klassisch eine Antwort haben wollen auf die Frage, was heißt für ein Inder im klassischen Sinne Yoga, dann heißt es Chitta Vritti Niroda. Also das ist die Antwort, die das Yoga Sutra, und Sie sehen, das ist typisch, das sind eigentlich vier Wörter, aus denen hier dieser Merksatz besteht. Und das erste heißt, Yoga ist Chitta Vritti Niroda. Das ist Yoga. Ganz klar. Das ist ja wichtig. Yoga ist nicht Asanas machen, wie das bei uns oft. Also Yoga heißt nicht Gymnastik machen oder sowas. Sondern Yoga, klassische Tradition, heißt Chitta Vritti Niroda. Und was heißt jetzt Chitta Vritti Niroda? Es gibt eine Unterscheidung, die für die ganze yogische Tradition sehr wichtig ist, nämlich die Unterscheidung zwischen Chitta, also diesem ersten Teil des zweiten Wortes, und Chit. Das ist einfach die ersten drei Buchstaben dieses ersten Wortes. Chitta, diese Unterscheidung wird uns immer wieder verfolgen durch das ganze Semester. Chitta übersetze ich hier immer so, dass ich sagen werde, Chitta ist das leibhaftig körperlich inkarnierte Bewusstsein. Also das Fleisch und Erde gewordene Bewusstsein. Also es ist schon ein riesiger Streitpunkt natürlich, wie übersetzen wir dieses Chitta. Das heißt, wichtig ist aber, Chitta wird gleich dann in den folgenden Sutren definiert, Chitta ist eine Art von leiblichem Tätigsein, von leibhaftigem, also in Prakriti, in der Materie waltenden Aktivität. Sie werden immer bei mir nie eine einzige Übersetzung von einem Wort bekommen. Ich werde hier immer ein bisschen, ganz im Sinne von Derrida, herumwühlen in mehreren Übersetzungsmöglichkeiten. Also Chitta ist das in der Materie wirksam und tätig werdende geistige Prinzip. Ja? Naja, immer schon fleischliches Bewusstsein. Und Vritti, das heißt eben wörtlich, ist das so eine Art Derwisch-Tätigkeit. Ja? Das ist so ein Drumherum, ein Wirbel, ob es ein kosmischer Wirbel ist, ob das die Wirbelsäule ist, ob das wirbelnde, herumwirbelnde Gedanken sind. Das heißt, Vritti meint eine Art von Aktivität, von Tätigkeit, in der wir irgendwo uns zerstreuen in der Welt oder eher von der Welt her gelebt, herumgewirbelt werden. Ja? Also Vritti ist nicht einfach nur Tätigkeit, sondern das ist so eine Art Taumel, wie Hegel sagt, in der Phänomenologie des Geistes. Es ist eher so ein Stolpern, Taumeln, ein Herumirren. Ja? Aber es ist schon ein herumirrender, ein herumtappende Form des Geistigen, das aber mitten in der Materie wühlt. Also das ist daher auch schön, Thymos griechisch, also mit etwas, was sich regt. Ja, wir sprechen ja auch, wenn wir sagen von Regungen, dann denken wir mal zunächst nicht an Denkaktivitäten. Natürlich regen sich auch Gedanken, aber wir denken da vor allem auch an Begierden, an Gefühle, die sich an Regungen, wie wir sagen. Also das heißt, Sie dürfen sich bei, wenn das übersetzt wird mit Bewusstsein und so, dann müssen wir eben einen sehr, sehr weiten Begriff von Bewusstsein haben, bei dem eben Chitta vor allem sowas macht wie ein in Bewegung kommen der Materie, ein regsam werden, ein tätig werden der Materie selbst. Sodass wir auf dieser Ebene uns ganz schwer tun, überhaupt zu sagen, ist das nun Materie oder ist das Geist? Diese Unterscheidung, die wird uns noch viel verfolgen im Laufe des Semesters, gerade diese Unterscheidung ist hier noch kaum zu machen. Ist das jetzt, wenn die Materie, können wir sagen, ist es richtig, wenn ich sage, die Materie regt sich? Oder ist es richtig, wenn ich sage, der Geist regt sich? Genau das ist das, ja, Chitta ist der Bereich, wo diese Dinge noch diffus ineinander sind und gerade nicht klar und distinkt voneinander sich unterscheiden müssen. Wenn wir ein Gefühl fühlen, dann ist das natürlich, insofern es von uns gefühlt wird, schon ein mentaler, ein Bewusstseinszustand, irgendeiner Form von Ichheit. Aber gleichzeitig ist es eben Ritti-Ichheit. Das heißt, es ist ein Gefühl, das uns eher herumwirbelt, als dass wir als Herrscher über die Gefühle, die brav kontrollieren würden, beherrschen. Also wenn Sie Chitta Vritti, ein ganz wichtiger Terminus in den Yoga-Sutren, dann müssen Sie immer diese Form von irgendwo taumelnden, tappenden, herumtappenden Geist, der noch so ein bisschen wirr, nicht weiß, wer er ist, der noch nicht wirklich weiß, worin sein Wesen, worin er sich von anderen unterscheidet. Aber genau dieses seltsame, wühlende, fast könnten wir griechisch sagen, chaotische Moment, das ist eben gemeint mit dem zweiten Wort Citta Vritti. Es ist schon Bewusstsein, schon Geist, aber noch ein, Schelling sagt in seiner Naturphilosophie so schön, eine Art ich-hafte Materie, in der das Ich irgendwie schon da ist, aber nicht in diesem uns bekannten Modus des Ich bin mir meiner selbst bewusst. Ja? Und das ist, und jetzt kommt das dritte Wort, also dritte oder vierte, wie Sie wollen, Niroda. Jetzt haben wir Niroda. Niroda, das ist eigentlich das Sanskrit-Wort hier in den Yoga-Sitras für das, was Sie kennen würden auch. Da geht es schon in Richtung Nirvana. Da geht es schon in Richtung... Niroda heißt eigentlich so viel wie abbrechen, zum Stillstand kommen, zur Ruhe kommen. Ja? Stillen. Und das heißt... Jetzt haben Sie die Definition, die klassische Urdefinition von Yoga, können Sie sich jetzt zusammensetzen, nämlich Yoga heißt, diesen irgendwie unterbewusst wühlenden, herumtappenden in der Materie, sozusagen waltende Aktivität oder Wirbelbewegung, in die zum Stillstand zu bringen. Das eben ist Yoga. Und der Yogi ist der, der dieses seltsame Walten des Geistes in der Materie selbst lernt zu verstehen und mit dem umzugehen. Auf eine bestimmte, und damit kommen wir schon zum Thema der Vorlesung, sozusagen in eine ausgelassene Gelassenheit zu kommen, in ein Wissen von dieser ausgelassenen Gelassenheit. Also das heißt mal Yoga. Das heißt noch gar nicht eben irgendwie irgendwelche, was haben wir so für Klischee? Eben, es heißt weder am Anfang in der Definition Asana-Übungen, also Körperübungen zu machen, noch heißt es irgendwelche Sachen zu visualisieren oder so weiter, sondern es ist eine bestimmte Form der Bewegung des Bewusstseins. Könnten wir mit Hegel sagen, und genauso übersetzt zum Beispiel einer der berühmten Übersetzer der Yoga Sutra Kommentare, die, ich glaube, das haben wir auch im Handapparat, nicht von Deshpande, oder? Genau. Also der übersetzt das ganz sogar als Dialektik, der verwendet sogar das hegelische Wort Dialektik. Das ist sehr wohl eine Form des Zu-sich-Kommens dieses in der Materie wühlenden, waltenden Geistes. Und er kommt zu sich, das ist eben ein Unterschied zu Hegel, nicht indem er begriffen wird in einem reflektierenden Selbstbewusstsein, sondern in dem ganzen Sinne dessen, was wir jetzt auch im Protokoll wieder gehört haben, in einer Art in Distanz treten zu diesem Wühlen, Wein und Wühlen, Wallenden Ding da, in einer Art zurücktreten und in Distanz treten zu diesem Ding. Und zwar so, dass daraus eine bestimmte Art von gelassener Ruhe und Stille entsteht. Das heißt nicht, es läuft ja nicht über den Mit, sondern über die Evokation einer bestimmten Form von Gestimmtheit. Ja? Hier war, glaube ich, irgendwo eine Frage.
Diese Bezeichnung, diese Definition, ist die begrenzt auf einen bestimmten Raum? Also diese ist das eine Menge an Dingen oder an Nachrichten? Das ist jetzt der eine Mensch oder sind drei Menschen oder das ist die Welt, das ist die Welt, ist das irgendwie festgelegt? Oder ist das eine allumfassende?
Sie fragen gleich die schwierigsten Fragen, an der sich alle Yogaschulen unterschiedlichster Weise streiten und wo es daher keine eindeutige Antwort geben kann. Ich lasse Sie mal, die Frage ist ganz richtig und wichtig, nur können wir sie auf diesem Yoga Sutra 1.2 noch überhaupt nicht angehen. Ja? Also wir können, nochmal lassen Sie das in der Vielfalt. Sie müssen aushalten lernen, wenn Sie indisch philosophieren wollen, dass Sie sich mal nicht einfach sagen können, wir machen es uns leicht, wir definieren mal zuerst ein Wort. Das ist eben die von Aristoteles herkommende wissenschaftlich-abendländische Methode. Das heißt, die macht es natürlich auch leicht. Das heißt, wir haben dann einen klar umgrenzten Begriff und der, auf den einigen wie uns alle laut Wörterbuch und wer dann daneben gegen den verstößt, kriegt eben ein rotes irgendwie Falschzeichen oder so. Sowas funktioniert im Indischen. Es funktioniert eigentlich. Wir müssen eben lernen, das Indische würde sagen, Chitta Vritti Niroda lässt sich nie in eine Definition binden. Weil Chitta Vritti Niroda haben wir es mit was viel zu Mächtigem zu tun, als dass man, dass das so einfach nur zu beherrschen war. Ja, ja, aber eben hier wird definiert nicht im Sinne dieses begrifflichen Sinnes, sondern Definition heißt mal eher hier, müssten wir sagen, ich stelle Ihren Fokus auf ein Thema. Ja, so würde ich sagen, das ist viel eher eine Definition. Das heißt, definieren heißt mal, irgendwo das Bewusstsein in irgendeine Ausrichtung bringen. Ja? Aber das ist noch viel bescheidener, als ich beginne mit Yoga ist das und genau das. Ja? Chitta Vritti Niroda ist das und genau das. Nein. Auch hier, da geht es eben nicht nur um ein diskursives Bewusstsein. Es geht nicht nur um Definition von Begriffen, sondern es geht um ein, genau so heißt es auch, also die ganzen Wissensbegriffe im Indischen, auch im Sanskrit, gehen auf ein Sehen. Es geht weniger um Definieren als ein in den Blick bringen, ein Sehen lernen. Das ist wichtig.
Wobei es geht, aber Sehen auch nicht rein physisch sein muss wahrscheinlich.
Ja, aber auch nicht. Das ist nicht, das ist doch toll, wenn es auch was Physisches hat. Das, gehen wir mal von den platonischen Philosophien weg und finden es ganz toll, dass das Sehen, auch wenn es geistig ist, auch was mit der Physis zu tun hat und nicht gleich abendländische Philosophie hineinbringen und sagen, die Sinnlichkeit Platon ist das, durch das wir hindurchschauen müssen und was wir gerade übersehen müssen, wenn wir zu dem Sein, zu den Ideen und letztlich zu der alles über dem Sein selbst hinausreichenden Idee des Agathon kommen. Genau das nicht. Wir müssen auch hier Schritt zurück. Also Schritt, wir lernen permanent diese unglaubliche, blöde Geste, wir sollen mal nicht definieren, wir sollen uns mal nicht schnell sein, sondern langsam sein, einen Schritt zurück. Also das ist aber genau die Bewegung, die hier Niroda, Das ist Nirodha. Nirodha ist genau das. Genau das. Eben nicht gleich definieren, nicht gleich in Begriffe zwängen, nicht gleich, sondern mal lassen. Das heißt auch sich Zeit lassen. Es gibt ja diese schöne Geschichte, wo ein indischer Asket unter einem Baum sitzt, einen schönen Baum mit ganz vielen Blättern, und dann wird er gefragt, dann fragt er, wie lange er noch da sitzen muss und wie lange es noch braucht, bis er erlöst sein wird. Und dann kommt die Antwort, nur so lange, so viele, er wird nur noch so viele Leben haben müssen, wie es Blätter auf diesem Baum. Es sind aber hier Tausende von Blättern. Also das ist diese kleine Geschichte, wie die indische Philosophie versteht. Eben, und ich kann nur noch mal hinweisen, wenn wir, ich und alle wie ich, gezwungen sind, Publikationen, die älter als 5 Jahre alt sind, aus ihrem CV zu vergessen und zu verdrängen, weil die nicht mehr gezählt wird in unserer modernen Wissenschaftsindustrie, dann mag so eine kleine Geschichte vielleicht einiges sagen, in einem sehr einfachen Sinne, dass dieser Zugang auf Wissen so nicht Nirodha ist und damit nicht Yoga. Schön, das ist nicht, weil Nirodha ist genau das. Nein, nicht identifizieren mit der Definition. Nicht identifizieren mit dem ersten Bild, das uns da hochkommt. Und so weiter und so fort. Das ist genau, was hier permanent gesagt wird. Und was am Anfang natürlich auch sehr schmerzlich ist, weil es natürlich so für uns, schauen Sie an, vielleicht kann ich das illustrieren noch über das entscheidendste Obstacle, das entscheidendste Gläser, das entscheidendste Hindernis, das letzte und am schwersten zu überwindende, laut dem Yoga Sutra ist Abhinivesha, und das heißt Angst. Ja? Sozusagen. Und wir bekommen Angst, wenn wir die Sachen nicht definieren können. Das macht uns ruhig. Angst. Die Inder würden gerade umgekehrt denken. Durch die Identifikation mit der Definition oder dem Bild werden wir uns permanent erhoffen wie unser Besitzer. Ich weiß jetzt, was Yoga Sutra. Ich weiß, was Yoga heißt. Ich sozusagen habe jetzt die Definition. Und jeder wieder, der anders definiert, nein, der wird bestritten, bekämpft, hin und her. Das heißt, das Yoga Sutra würde sagen, wir glauben durch die Definition, uns besänftigen, beruhigen, uns stillen zu können. Aber die Logik der Inder wäre gerade die Umkehr. In dem Moment, wo ich glaube, ich besitze die Definition, in dem Moment ist der Krieg schon ausgerufen. Denn jetzt ist jeder, der anders definiert, per se schon als Unrecht, falsch und wie immer diese Vorzeichen heißen, positioniert. Und Yoga würde sagen, dieses Besitzstreben, zum Beispiel nach der wissenschaftlich korrekten Definition, ist eine Form, die Angst erzeugen. Das heißt, dieses Haften, dieses sich Identifizieren mit der Definition, das gibt es ja auch immer dann, wenn jemand schön und ernsthaft studiert und mal so richtig besessen ist von Hegel oder Husserl oder wie der Held heißt, oder Butler, wenn es die Heldin ist, dann gibt es natürlich diese Identifikationsprozess. Natürlich. Das ist ja auch nicht nur schlecht, aber es ist gefährlich. So würde der indische Geist empfinden. Das ist der Bewegung, die in Richtung auf Besitzen wollen geht und damit das Gegenteil von dem erzeugt, was die glauben, was es ist. Es erzeugt nicht die Erotik. Es erzeugt nicht diese Schritt zurück der Gelassenheit, des Stillwerdens, des Ruhigwerdens und des gelassenen Bezugs zur Welt. Und damit auch die Ausgelassenheit, wie ich immer sage, pointiert, die damit verbunden sein kann. So, also das ist so Fall. Gibt es von Ihnen noch eine wichtige Frage zu dieser, zu der Definition, natürlich ironisch gemeint, von Yoga Sutra schlechthin. Von Yoga schlechthin in Yoga Sutra. Ditta Vritti Niro. Ja, jetzt auf den nächsten, Yoga Sutra 1.6, und das geht dann hinunter bis 1.7, 8, 9, 10, 11, also 1.6 bis 11, kommt dann eine Beschreibung von Patanjali, was diese Citta Vritti nun ist. Ja? Also Sie müssen sagen, wenn ich auch hier absichtlich ein bisschen karikierend gegen einen bestimmten Wissenschaftsgestus auftrete oder ihn vorführe, wie man sagen könnte in der Vieldeutigkeit, ist es so, dass diese Merksätze der Yoga-Sutren ganz einfach logisch gebaut sind. Das heißt, wenn Sie eine sogenannte Definition haben, dann ist es wirklich so, dass meistens sagt, das Wort dann jedes dieser Wörter in einem eigenen Sutra definiert wird. Also das heißt, es kommt dann Citta Vritti und dann wird durchgespielt. Und jedes Wort, das da wieder auftaucht, wird meistens dann wieder in einem eigenen Sutra definiert. Also in diesem Sinne ist das indische Denken auch unglaublich systematisch und logisch und funktioniert auch hier wieder in einer sehr großen Affinität zu den Computern. Also das hat natürlich auch Gründe, weil das oral übertragen wurde. Das heißt, man merkt sich dann leicht. Das heißt, man hat einen Obersatz und dann hat man eine kurze, aus vier, fünf Worten bestehende Definition dieses Wortes, dieses Wortes, dieses Wortes. Und wenn dann die fünf Wörter durchgegangen sind, kommt der nächste. Also das ist natürlich auch didaktisch, aber wahrscheinlich eher als rein aus einer formallogischen Struktur so aufgeht. Das Yoga Sutra 1.6 versucht also jetzt dieses zweite Wort, Citta Vritti, zu erklären. Und erklärt das, was ich Ihnen jetzt schon ein bisschen anschaulich gemacht habe, als dieses in der Materie wühlende Bewusstsein, herumtauchen und sagt, er hat fünf voneinander zu unterscheidbare Hauptaktivitäten, könnte man sagen. Also dieses Citta Vritti, das, was da in der Materie sich zu regen beginnt, als Geist, als Bewusstsein, das bildet im Laufe der Evolution, so könnten wir auch sagen, im westlichen Kontext, fünf Haupteigenschaften, Fähigkeiten, Vermögen, Funktionen aus. Und diese fünf Unterscheidungsmerkmale sind Paramana, Viparyaya, Vikalpa, Nidra und Smriti. Ja? Das sind Yoga Sutra 1.7 definiert dann richtige Wahrnehmung eigentlich so, fast ident wie Husserl. Da gibt es wirklich eine große Affinität zur Phänomenologie. Nämlich, er sagt mal, wahr ist alles, was uns originär in der Anschauung gegeben ist. Also das ist mal schon wichtig. Wahr ist mal, wenn ich vor diesem Stuhl, vor Ihnen hier stehe und Sie wahrnehmen und Sie mir mal als originärer Gegenstand, als originäres sinnliches Objekt, intuitiv, wie die Philosophie sagt, also anschaulich gegeben sind. Also Wahrnehmung heißt so viel, dass dieser sich in der Materie regende Geist so etwas wie Wahrnehmung beginnt zu entfalten und zu entwickeln. Und das heißt, es entwickelt sich eine Materie, die eine Art von Sensibilität entwickelt, in der jetzt sowas wie Sinneswahrnehmung und das heißt, das wirkliche Reflektieren eines Gegenstands in diesem Geist selbst, in diesem sich in der Materie regenden Geistprinzip selbst reflektiert. Das heißt, es ist so viel wie ein Gegenstand ist mir selbst evident, insofern ich ihn selbst in seiner Gegenwärtigkeit anschaulich vor mir. Und das heißt, das ist die Gant, das ist das, wo die Materie beginnt, so etwas wie Sinneswahrnehmung als Qualität zu entfalten. Und zwar in sich selbst und aus sich selbst heraus. Ja? Also genauso wird das auf 1.7, wie heißt es genau? Nachlese. Genau. Pratyaksha vor den Augen haben. Also es ist wirklich das vor den Augen haben eines Gegenstands. Das ist ganz wichtig, weil die Yoga-Sutren dann ganz stark unterscheiden werden zwischen etwas, was wir selbst sehen und etwas, was wir nur vom Hören sagen kennen, beziehungsweise etwas, was wir nur vom Wort her kennen. Das ist eine ganz wichtige, wenn Sie so wollen, erkenntnistheoretische Unterscheidung. Also zwischen der intuitiven, originären Anschauung eines Gegenstands und dann der Weise, wie wir den Gegenstand sprachlich benennen und damit auch in der Abwesenheit des Gegenstandes benennen können. Das ist dann Punkt 3, Vikalpa, nämlich Imagination. Das heißt, jetzt wird auf dem Punkt 3 wird gesagt, die Materie neben dieser Sinneswahrnehmung entwickelt auch so etwas langsam mit der Zeit, im Laufe der Zeit, wie Imaginationskraft. Und die Imaginationskraft unterscheidet sich, also der Punkt 3 unterscheidet sich von dem Punkt 1 gerade dadurch, dass in der Imagination der Gegenstand in seiner Selbstgegenwart, ich verwende absichtlich hier reine Husserl-Terminologie, in diesem Moment, wenn der Gegenstand nicht selbst sinnlich da ist, sondern über ihn nur in der Abwesenheit über Worte, sagt er, steht, also über Worte geredet wird. Das Wort ist genau der Ort, wo ein Gegenstand, wenn er nicht da ist, gleichzeitig trotzdem vorgestellt und behandelt werden kann in seiner Art. Also Vorstellungskraft wird genauso definiert, nämlich als das diskursive Vermögen, in dem ein Gegenstand in seiner Abwesenheit anwesend wird und anwesend gemacht werden kann. Die Sprache ist genau dieses Vermögen der Imagination. Und das unterscheidet, schreibt Patanjali, eben das reine Vorstellen von Paramana von der sinnlichen Wahrnehmung. Das zweite, also wenn man will, dieses Zwischenglied, genau im Übergang von 1 zu 3 liegt die Möglichkeit von unrichtiger Erkenntnis. Das ist mal schon ganz wichtig, ich sage das nur mal, nicht weil uns das dieses Semester so wahnsinnig beschäftigen wird, aber Viparyaya, das wäre eben genau die Verwechslung eines originär anwesenden Gegenstands mit seiner diskursiv, also sprachlich vorgestellten Bedeutung. Indem man anfängt, den Gegenstand, Sie können es auch so sagen, ich spitze das absichtlich gegen bestimmte Strömungen der zeitgenössischen Philosophie mal zu. Wer glaubt, dass der sinnliche Gegenstand nur die Verkörperung von Begriffen, von Sprache und Wort wäre, der irrt. Es gibt sehr viele zeitgenössische 20. Jahrhundert-Theorien, die genau das als den Fortschritt des Denkens des 20. Jahrhunderts definiert haben, nämlich der Glaube, dass es keine außersprachliche Wirklichkeit gibt. Genau das Gegenteil wird hier gesagt, gleich bei Yoga Sutra 1.3, nämlich, dass der Begriff einer Sache nicht ident ist mit der Sache selbst, sondern dass es hier eine Differenz gibt und dass es, um es für die 20. Jahrhundert-Philosophie im Westen primitiv auszudrücken, wohl einen außersprachlichen Referent. Also die beiden sind nicht einfach ident. Und im Gegenteil, gerade die Vertauschung der sprachlichen Realität, der Art und Weise, wie wir die Dinge nennen und bedeuten, mit der Identifikation ihrer physischen Realität, ist genau das, was wesenhaft für Viparyaya, nämlich inadäquate Wahrnehmung, gibt. Das Yoga Sutra 1.8 sagt zu dieser unadäquaten, also unrichtigen Wahrnehmung, und das ist ganz wichtig, wie definieren die das? Die sagen, bei der verschrobenen Wahrnehmung, ich sage es absichtlich wieder theatral, fällt oder hüpft mehr oder weniger der Purusha, der Geist, aus seiner eigenen, da wo er eigentlich seinen Sitz hätte, da wo er in der Mitte wäre, wie wir aristotelisch sagen können, aus dieser Mitte fällt er heraus und verfällt mehr oder weniger an die Gegenstände. Und in dem Moment erzeugt sich so etwas wie Unruhe. Das heißt, das wird ganz wichtig sein, denn wenn man unterscheidet im Indischen, wie kann man zwischen wahrer und falscher Erkenntnis unterscheiden, dann wird die Antwort sein, ob man Nirodha wird oder nicht Nirodha. Das heißt, der eigentliche Gradmesser ist der, ob mich eine Erkenntnis zur Ruhe bringt oder in mir die Unruhe fördert. Das ist ein seltsames Kriterium für wahr und falsch in der indischen Philosophie. Und zwar sagen die, weil wenn ich unruhig werde und diese Tätigkeiten von Citta Vritti, dieser in der Materie wühlende Geist, wenn der die Übermacht bekommt in mir und aus mir heraus, dann wird der Purusha aus dem Ort und aus dem Loka, an dem er eigentlich zu Hause ist, hinausgeworfen, hinauskatapultiert. Und sozusagen, wir verlieren dann die Mitte und in diesem Mitte verlieren, zerstreuen wir und werden wir unruhig und sozusagen verfangen wir uns in den gegenständlichen Bezug zurück. Das ist ganz wichtig. Das heißt, für die asiatische Philosophie heißt Wahrsein so viel wie wirklich gelassen und ruhig. Der ist wahr. Das heißt, es lässt sich wieder nicht definieren. Und zwar schon darum, weil Sie müssen selber ruhig. Sie können das nicht. Die Definition können wir eben genau im Sinne der Sabda, der Worte. Über die können wir hier reden, alle gemeinsam, wir können sie verhandeln. Wir können sogar heiß diskutieren, so dass wir uns emotional mit der Definition verbinden. Aber de facto würde die asiatische Philosophie sagen, geht sie uns nichts an. Sie geht uns nichts an, weil diese Definition von Nirodha, die müssen wir immer selbst leisten. Die kann nicht delegiert werden. Also natürlich, ich kann sagen, der Guru hat jetzt Nirodha. Das wäre eine Art von Delegieren. Aber das Blöde ist halt, dass das Yoga Sutra sagt, dass sie selbst Nirodha erzeugen soll. Das heißt, es handelt sich hier schon, die Wörter können vertreten werden. Die haben dann nur noch Repräsentanten. Aber die Schwierigkeit ist, dass Nirodha in dem Sinne etwas ist, was Sie selbst müssen in die Wahrheit kommen, und das heißt nochmal weder in ein dogmatisches System hinein, noch in einer Definition, dass Sie die richtige Definition von Niroda haben. Sie können die absolut, Desikachar immer wieder als Beispiel, Sie können ein wunderbarer Indologe oder Philosoph sein, würde Desikachar sagen, und wunderbare Definitionen und vielleicht ganze Geschichten über die Entwicklung des Begriffs von Niroda haben. Aber das Blöde an Niroda laut Yoga Sutra ist, dass jemand in Niroda ist, wenn er Ruhe hat. Und es ist überhaupt nicht gesagt, ob derjenige, der diese Definitionen hat, de facto diese Ruhe. Das heißt, das ist schon ganz wichtig. Vielleicht ein Vorbehalt. Das heißt aber nicht, das wäre christliche Interpretation in asiatische Philosophie, dass hier alles dem Gefühl anheimgegeben wird. So was, wie wir Gefühl nennen können, würde ich sogar so weit mal übertrieben gehen, das ist für die indische Philosophie völlig irrelevant. Sondern wir müssen umgekehrt, und da hat Heidegger völlig recht, wir müssen eher sagen, wie denken Sie Stimmungen und Gefühle, dass der Ort der Stimmung der Ort der Wahrheit sein kann? Umgekehrt, verstehen Sie? Aber wir können nicht einfach unsere Vorstellung und Definition von Gefühl und Verstimmung, aha, das heißt, die haben irgendwie gedacht, Wahrheit ist irgendeine Sache, die muss man spüren und fühlen. Natürlich, aber vielleicht heißt da spüren und fühlen plötzlich was ganz anderes als irgendein privates bürgerliches Subjekt, das irgendwie glaubt, Gefühle privat und subjektiv zu haben. Und dann kommen wir natürlich in das Problem, wie können diese privaten Gefühle an Ort der Wahrheit sein? Aber es ist eine Frage, das werden wir eben im Laufe des Semesters immer wieder hören, dass gerade eben die Gefühle für asiatische Philosophie nichts Privates, sondern das genaue Gegenteil. Ein Gefühl ist eine Weise, wie für mich die Welt im Ganzen, wie Heidegger sagen würde, stimmungsmäßig da ist. Und in jedem Gefühl ist die ganze Welt da. Und in jedem Gefühl ist verstanden, wie ich mich in dieser Welt und zu ihr befinde. Und dieses sich in ihr befinden hat daher nichts und überhaupt nichts Privates. Ja, im Gegenteil. Die Eröffnung von Welt in ihrer ganzen Objektivität da draußen, so der späte Heidegger, und da gebe ich ihm im Anschluss an Hölderlin ganz recht, ist erstens mal so da, dass dieses ganze Drumherum um uns stimmungsmäßig erschlossen wird, lange bevor wir beginnen, Gegenstände zu begreifen. Das heißt, das erste Aufschließen von Welt geschieht in den Stimmungen. Die Stimmung schließt mir die Welt im Wie des Betroffenseins von ihr. Und daher sind Stimmungen nichts Privates. Und nur wenn wir mal ein ganz anderes Wesen der Stimmung von Pathos haben, nur dann können wir überhaupt in die Dimension kommen, verstehen zu lernen, warum das der Ort, der ursprünglichste Ort von Wahrheit im asiatischen Denken und Kommen. Das heißt nochmal, alles andere als sentimental oder die Wahrheit auf irgendwelche private, subjektive Kriterien. Ne? Wenn jemand in die Gelassenheit Niroda kommt, also Richtung Niroda geht, dann schließt sich ihm ihr die Welt in ihrer objektivsten Weise des Daseins aus. Und nicht sozusagen im umgekehrt, dem Intellekt, das hat ja Nietzsche verstanden, umgekehrt die sprachlichen kategoriellen Formen sind subjektiv. Die sind kulturell ganz stark bedingt. Unsere Konzeption von Vernunft lässt sich nicht einfach so leicht universalisieren. Also das wäre das wäre mal ein nötiger oder Hinweis auf das, dass wir diesen Ort der Stimmungen eben nicht zu schnell aus einem Verständnis von Subjektivität in unserem neuzeitlichen Sinne verstehen. Gut, was ist das Nächste? Genau, das war, was ich jetzt gesagt habe, nur alles zu zwei, wie Parjaya. Und da habe ich ja 1,8 hingeschrieben, das steht nämlich wörtlich im Sanskrit auch so da, dass hier der Purusha aus seinem ihm richtigen Sitz herausgeworfen wird. Das ist eigentlich, er kommt aus der Form, aus Rupa. Er wird aus seinem Sitz, aus seiner Form herausgerissen. Und dieses Herausgerissen heißt, er fällt in die Unwahrheit, existenziell heißt es. Eben nicht, das ist nicht mehr ein dogmatisches System, aber auch nicht ein rein sprachlich diskursives System. Sondern der wird da ganz in der Tat hinausgerissen. Er würde vielleicht schöner noch, Lieblingswort von mir, er wird hinausgezogen. Das ist ganz wichtig, das sind Fragen des Zugs, der Tension. In der Unwahrheit bin ich, wenn es in einem schlechten Sinne gespannt wird. Wenn ich schlechten Tonus habe. Wenn die Welt sich zu verspannen beginnt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn meine Bezüge zur Welt sich verspannen. Das wäre auch, behaupte ich, eine sehr englische, gute Definition von Unwahrheit. Das heißt, in einem Zustand der Verspanntheit. Der Krampf ist das Gegenteil von Gelassenheit. Ja, das wird alles ein Krampf. Das ist Chitta Vritti, meiner Meinung nach. Das heißt, es wird. Und da kann ich noch so schön definieren. Wenn ich es definiere, wunderbar und gleichzeitig im völligen Krampf spreche, dann würden die indische Philosophie sagen, ja, auf der diskursiven Ebene mag das ja alles richtig und wahr sein. Aber hier wird identifiziert die diskursive Ebene mit der sinnlichen Gegebenheit eines Gegenstands, mit seiner Physik. Und daher muss in der Wahrheit sein, blöderweise heißt hier sehr wohl in unverspannte, unverkrampfte Weltverhältnisse zu sein. So dass ich, man müsste so sagen, von Heidegger her, von den Stimmen, es heißt, im wahrsten Sinne, Heidegger verwendet ja das Wort Befindlichkeit für Stimmung und Affektivität. Das heißt, der sich in einem unverkrampften Weltbezug befindet, ist im yogischen Sinne am Ort der Wahrheit. Und das ist ganz wichtig. Ich sage absichtlich Weltbezug. Das heißt, in der Stimmung als solcher bin ich gerade nicht nur bei mir selbst als Subjekt, sondern ich fühle gerade die anderen. Gerade in den Stimmungen spüre ich die anderen und bin ich ganz bei den anderen. Da ist irgendwie diese Störung in der Familie oder diese Störung mit dem Freund, der Freundin. Ja, was spüre ich da? Spüre ich da mich? Und dann muss ich mich überschreiten auf eine Welt hin, in der dann irgendwo durch Deduktion ich dahin komme, dass da auch noch ein anderer existiert, nämlich meine Freundin und Kinder. Beileibe nicht. Sondern der sagt, die Philosophie sagt, wenn ich da die Verkrampfung spüre und den irgendwie dieser Bezug gestört ist, dann ist es der Bezug zu dieser Person und nicht ich und dann hinüber. Als wäre zunächst ich da und dann müsste ich auch hinübertreten zu der Person. Und so ist es. Ne? Wenn der Bezug zur Sonne gestört ist, weil die uns sozusagen zu warm wird und permanent die Haut beginnt, zu stören in ihrer wirklichen Funktionalität, dann würde, also das ist fast Freud, was ich jetzt mache, Lehrgang. Das heißt, es ist wirklich die Sonne da draußen, die da dann stört. Und es ist nicht so, dass ich ein Problem nur mit meiner Haut habe, sondern das Entscheidende im asiatischen Sinne ist eben, dass ich damit in, dass wir damit in einem gestörten Bezug zum Licht stehen. Und zwar wirklich zu dem Licht. Und das ist eben das, was gesagt wird, der ganze, denken Sie eben an die wichtigen Worte Extensio und Intentionalität in der Philosophie. Da steckt eben überall die Tensio drin. Und genau das ist das, was meiner Meinung nach die asiatische Philosophie hier denkt. Das heißt, mein Tonus, meine Tensio, ich stehe in gestörten, extensionalen und intentionalen Relationen, aber eben weil diese Spannkraft nicht stimmt. Und darum ist das auch nicht so leicht mit der Erlösung. Also sozusagen ist daher schwierig oder selten der Fall, dass jemand sich in ein Zimmer hineinsetzt und sich sozusagen über Versenkung löst in seinem Inserwildsein. Das ist möglich, aber wenn es möglich wäre, dann müsste der Mensch oder die in schon völlig gelösten Verhältnissen in der Welt stehen, um sozusagen von daher eine ganz besondere Beziehung zur Welt aufzunehmen. Aber zur Welt, ich behaupte, dass die große Gefahr dieser Zimmermystik ist, dass man nicht in die Öffnung zur Welt will, sondern dass sehr oft die umgekehrte Richtung ist, nämlich dass man sich von der Welt weghaben will und sozusagen am liebsten ad null aus ihr ausradiert. Das sind die wirklich meiner Meinung nach verkehrten Vorstellungen von Yoga Sutra, die dann in ganz schlimme Leben führen können. Sondern das ist, und damit sage ich gar nicht, dass eben wenn jemand wirklich in einem freien Bezug zu seinen Verhältnissen steckt, dass dann Meditation sozusagen eine sehr intensive Form dieses In-Bezug-Tretens zur Welt sein kann, das sei hiermit gar nicht gelagert. Aber die Schwierigkeit ist, dass das eine Niroda können wir sehr wohl auch mit Öffnung übersetzen und nicht sozusagen ein sich unter Verschluss halten. Ja, jetzt spielt Nummer 4 eine wichtige Rolle auch. Wir sind immer noch bei den Chittavrittis. Also was entwickelt die Materie, wenn sie sich zu regen, zu explodieren, auszudehnen im Weltall? Was entwickelt sie da alles in ihrer Regsamkeit? Sie entwickelt auch das Phänomen, das für die asiatische Philosophie ein ganz wichtiges Phänomen in dem westlichen Kontext selten in die Philosophie Eingang findet. Nämlich sie entwickelt sowas wie Tiefschlaf. Und Tiefschlaf ist für die asiatische Philosophie eine sehr wichtige Form. Gerade auch, vielleicht hat das sehr viel mit dem zu tun, was ich gerade davor gesagt habe, meiner Meinung nach über die verkehrte Meditation. Sie können sagen, Nidra ist, ich sage es überspitzt, eine Art verkehrte Erleuchtung. Aber nicht verkehrt jetzt nur im Sinne von schlecht oder bös, sondern verkehrt in dem Sinne, dass es das, was im Schlaf auf natürliche Weise passiert, in der Meditation, in den hohen Formen der Meditation, in völliger Aufmerksamkeit und Gewahren wiederholt. Sie könnten fast sagen, Nidra 4 ist das, weil die Chittavrittis unter Tag so tätig sind und so viel hin und her gewirbelt werden, wird es ihnen am Abend einfach zu viel. Das heißt, sie brauchen, und zwar jetzt auf natürlicher Ebene, instinktiv, wenn sie so wollen, eine Art Regenerationsrefugium, in dem der Geist vom Stress des Alltags irgendwo auf natürliche Weise wieder Platz nimmt in der Ruhe. Das Blöde daran ist eben, und insofern falsche Erleuchtung, ist, dass das, wie es hier wörtlich heißt, ein Grundzug der Materie ist. Das heißt, man könnte es fast mit dem Todestrip, und zwar wirklich fast, Freud nennt ja das Nirvana-Prinzip, hier hat er recht, man könnte das fast mit dem Wiederholungszwang, dem Regress ins Anorganische, das ist nämlich wirklich das Wort, was im Sanskrit hier vorkommt, nämlich es ist der Trägheitsaspekt der Materie selbst, der sozusagen der unlebendigen, der toten Materie, die hier ihr Recht im Schlaf einfordert. Das ist, warum Nidra so wichtig ist. Das heißt, hier ist es jetzt so, dass die Materie mehr oder weniger den Körper zwingt und damit wieder falsche Erlösung, weil die wirkliche frei ist, aber die Materie, fast könnten Sie sagen, aus Klugheit und List jeden zwingt, irgendwann diesen Schritt zurück organisch zu vollziehen. Das heißt, die Materie im Müdwerden, in Schläfrigkeit, im Erschöpfungszustand. Darum sind das ja auch sehr positive Zustände im Indischen. Auf der einen Seite. Also jeder Künstler weiß, der Erschöpfungszustand, das ist ein Zustand, in dem auch eine besondere intuitive Fähigkeit wacht. Oder Sie wissen das, wenn Sie so in den Schlaf sacken und Sie haben eine Prüfung vor sich oder Sie wachen dann in der Nacht so ein bisschen auf und sind noch in diesem Halbschlafdämmern vor sich hin, da kommen einem einfach die grandiosesten Gedanken oft und man ärgert sich zu Tode, dass man sie am Aufwachen dann vergessen hat. Also das sind alles Prozesse, die für das indische Denken ganz wichtig sind. Dieses Übergang, und jetzt ist aber der Übergang ein wirklich von der Materie und ihrem Trägheitsprinzip erzwungen. Nidra, Tiefschlaf, da schlägt die leblose Materie im Körper zu. Unweigerlich. Und da eigentlich wird diese Rückholbewegung im indischen Sinne gemacht, dass sozusagen das sich in Alltagsstress an die Welt zerstreuende und verausgabte Ich wieder dort den Sitz nimmt, von dem es im Zuge dieser Zerstreuung eben hinaus katapultiert wurde und hinausgezogen. Das heißt, es auf natürliche Weise wissen wir im Schlaf, wo wir hin müssen, damit wir wieder dort an diesem Loka uns befinden, wo eigentlich auch im Wachen aus einer tiefen aus einem tiefen Einklang müsste man wirklich sagen, mit der Materie im Menschen gewusst wird, wo der, das ist das Wort Purusha, wo der Purusha seinen Sitz und seinen Loka, seine Wohnstätte hat. In der Volksetymologie heißt Purusha wirklich die Stadt im Sinne der Wohnstätte. Die klassischen, also die Volksmythen beschreiben den Purusha immer der in der Stadt wohnt. Es gibt auch in den Upanishaden einen richtigen Hinweis auf dieses Wohnen in der Stadt. Also das ist Nidra. Nidra, jeder von Ihnen, ohne es zu wissen, weiß, wo er hin muss, wenn er in den Tiefschlaf schaut. Und wenn Sie wüssten, was Sie da wissen, dann wären Sie in Samadhi. Wenn Sie bewusst da hingehen können und das dann sozusagen noch in dem Leben, im Stress und etc. von daher halten könnten, in dieser gelassenen Ruhe, wo plötzlich die Atmung richtig wird, also wo Sie ein großer aller Yogas, Yogi sind, in ihrem Tiefschlaf, wenn sie das jetzt noch im wachen Dasein inmitten der Welt halten könnten, dann hätten sie dieses Samadhi, Samadhipada heißt ja der Titel des ersten Kapitels, also der Weg zum Samadhi, also das Ziel, das realisiert wird bei Chittavritta Nirodhi, dann hätten sie dieses Ziel erreicht. Und das ist ja auch ganz wichtig für viele philosophische dann Konzeptualisierungen der indischen Philosophie. Sie müssen nicht von außen über Dogmen und Religionen und Philosophie überzeugt werden, wo der Geist sein soll. Jeder ist Buddha. Jeder ist geboren als Buddha. Das hat ganz wichtige gesellschaftliche und politische Folgen. Erinnern Sie sich an Ihren Tiefschlaf. Dort wissen Sie, wo Sie hinwollen, wenn Sie Yoga sind. Das ist eine Art von Wissen, die so elementar in Ihnen ist, wie Sie wissen, wie man schläft. Und wie Sie wissen eben, was da alles Ereignis wird, wenn Sie in den Tiefschlaf fallen. Das ist ein Wissen, eben wieder natürlich nicht ein Wissen im reflexionsphilosophischen Sinne, sondern wie die Briten sagen, wie die Angelsachsen sagen, es ist ein Wissen und wie die Griechen es erfunden haben, es ist ein Wissen im Sinne einer Technik und das heißt, es ist ein Know-how. Ihr Körper hat das absolute Know-how über den Tisch. Sie können sich auf dieses Know-how verlassen. Und darum ist es ja so schlimm, wenn wir nicht mehr in den Tiefschlaf kommen würden. Darum ist es für uns, sind wir ja so, wenn wir aufwachen, gerädert. Wir sind gerädert, obwohl wir geschlafen haben, weil wir nicht geschlafen haben. Aber das ist genau, was hier gesagt wird. Darum ist diese Funktion des Tiefschlafs für die Philosophie, Sie können auch sagen, es gibt diese riesige Philosophie des Schlafens, die in der westlichen Welt relativ als Banalität oder für einen absoluten Geist nicht unbedingt das ist, was, wo er sich auskennen soll, wo er ein Know-how hat. Aber das ist auch wieder wichtig. Mir geht es ja darum, viele Vorurteile über Yoga zu zerstören. Das heißt, einer, der ein wahres Wissen hat, wie man schläft, ist weit mehr ein Yogi als einer, der nur Gymnastik macht. Ja? Laut Yoga Sutra. Sie wissen, jemand, der wirklich aus der Kraft des Schlafes zu schöpfen weiß, ist schon auf einer sehr hohen Realisationsstufe von Yoga. Ich würde aber dasselbe auch sagen, eben zum akademischen Gegenbeispiel, zum Asana-Yoga-Verständnis. Also, es gibt das, es gibt 8 Angas, 8 Glieder, aus denen sich Chittavritti Nirodha zusammensetzt. Und eines ist natürlich Yoga. Es gibt auch das, dass man mathematische Aufgaben lösen soll. Das steht auch da drin. Also das ist nicht schlecht, was ich sage. Ich will nur die Einseitigkeit. Wenn ich mathematische Aufgaben als Yoga entscheidendes Kriterium nehme, also ob jemand intellektuell fähig ist, die Yoga-Sutren zu verstehen, dann würde ich nur sagen, mit mindestens dem gleichen Recht hätte ein Gutschläfer das Recht, sich Yogi zu nennen. Also das zur Aufweichung bestimmter Formen. Also, das zum Tiefschlaf. Inzwischen gibt es ja vor allem in Richtung Japan sehr viele Bücher, die sich mit dem Tiefschlaf in der asiatischen Kultur, im Näppchen der Japaner und so. Und wie Sie wissen, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Management-Empfehlungen empfehlen nach langer wissenschaftlicher Recherche und vielen Befragungen und hyperkomplexen Modellen der Management-Schulung halten Sie am Nachmittag eine halbe Stunde Schlaf. Also Yoga Sutra wäre in den Yoga Sutra früh zu lesen gewesen. Sie müssen immer denken, wenn wir Patanjali ernst nehmen, den ersten Satz, er muss ein guter Tiefschläfer gewesen sein. Aber er beginnt ja so. Das, was er hier sagt, hat er auch wirklich erfahren. Und wir würden dann, ich sage das auch immer ein bisschen ironisch, weil wer wäre überhaupt noch befugt, Yoga zu lernen, wenn man das Yoga Sutra ernst nimmt? Ja? Also was man da können müsste, wie eine Yoga-Prüfung auch schauen müsste. Wenn man die Yoga-Sutra merkt. Die fünfte Eigenschaft, die die Materie in ihrem Werden zu entwickeln beginnt und immer mehr entwickelt, ist das für das ganze Yoga-Sutra mit Abstand schwierigste Moment, nämlich Smriti, das Gedächtnis. Also Sie können, ich würde so weit gehen, dass Sie im Nächsten sagen können, das Yoga-Sutra ist eine Theorie über das Gedächtnis. Das ist nicht nur eine Theorie und auch eine Praxis, wie man mit Gedächtnis, Spuren etc. umgeht. Smriti ist der große zentrale Begriff in den Sutren und die unterschiedlichen Formen von, ich sage das Wort jetzt unter Anführung, von Samadhi, von Erleuchtung, von höherer Erkenntnis, werden eigentlich alle anhand verschiedener Stufen der Realisation von Gedächtnis unterschieden. Das heißt, sogar die allerletzte Stufe, bei der sich dann eben, Sie müssen denken, Buddhismus und zum Beispiel die Sutren und viele andere vedische Traditionen unterscheiden sich erst im Streitpunkt von der achten, nämlich der höchsten Stufe der Erleuchtung. Bis dahin gehen die mehr oder weniger konform. Das heißt, zum Beispiel Krishnamacharya, also der Vater von meinem Lehrer in Indien, der ist, nachdem er, seltsame Geschichte, die uns nicht interessiert, also nachdem er sich entschieden hat, einen Yoga-Weg zu gehen, in den Himalaya zu einem buddhistischen Mönch lernen kann. Das ist aber einer der größten Yoga-Lehrer des 20. Jahrhunderts. Seine 8 Jahre, wie das bei Brahmanen heißt, 8 Jahre lang gehen sie normalerweise dann studieren bei einem Lehrer. Das war eben ein buddhistischer Mönch bei Krishnamacharya. Und danach ist ja so, im Unterschied zum Buddhismus, dass die vedischen Traditionen ja keine asketischen Traditionen in diesem Sinne sind, sondern man kommt ja dann zurück und heiratet, gründet eine Familie und lehrt Yoga. Also das ist ja ein Unterschied zur Mönchstradition der Buddhisten. Das heißt, Krishnamacharya ist dann auch nach 8 Jahren bei einem buddhistischen Mann zurückgegangen, war dann Lehrer vom Maharaja von Mysore und hat dort auch eine Familie gegründet. Ja, also so viel zu, genau, das, die Frage war nämlich die, Smriti, dass eigentlich in diesen letzten Interpretationen von Gedächtnis in den höchsten Schulen, da gibt es dann unterschiedliche Interpretationen zwischen buddhistischen Schulen und zum Beispiel den Yoga-Sutra. Das heißt, das Speicherbewusstsein werden Sie wahrscheinlich als Übersetzung bei den buddhistischen Schriften vor allem kennen, was immer aber ein kosmisches Bewusstsein ist. Also die Materie speichert permanent ab. Auch hier wieder eine große Analogie zu dem, was wir heute alle erfahren, dass wir nirgends mehr unbefangen hingehen können, weil alles, wo immer wir uns bewegen, abgespeichert. Das ist natürlich Ursmrit, das heißt die Kameras, die uns filmen und wo wir gespeichert sind, wo immer wir hingehen, die Computers, die alles filmen, das Netz, das permanent die Doppelaspekte hat, das ist ja nicht nur, das ist ja überhaupt der Erfindung des Computers, nämlich eine Maschine mit Gedächtnis. Das heißt, sie haben nicht nur den aktuellen Vorgang, sondern der aktuelle Vorgang wird in einer Doppelrealität gleichzeitig als Spur registriert und kann als Spur wieder abgerufen. Und wenn Sie so wollen, also auch hier wieder würde sich eine riesige Analogie ergeben zwischen dem technologischen Denken der Gegenwart und dem Politik. Ja, ich glaube, wir haben ja um 9:30 müssen wir aufhören. Das heißt, ich werde dann zum Yoga Sutra 1.12 das nächste Mal kommen. Ich werde diese Folien immer auch bei mir auf der Website im Laufe der nächsten Woche online stellen. Danke. Wenn jemand noch ein Protokoll zu dieser Stunde oder es sind noch zwei offen, der kann vorkommen und sich eintragen. Ja, ich bin am 23. nicht in Wien. Also an den Samstag können Sie am Dienstag.